Man sagt, Sehen ist Glauben, aber wenn ich diesem Rat gefolgt wäre, wäre ich jetzt tot. Es war ein taubblinder Freund, der mir zuerst sagte, dass jemand im Haus bei mir ist. Ich spottete. Ich glaubte ihm nicht. Ich schaute über das weite leere Wohnzimmer. Ich sah nach oben in das Arbeitszimmer und das Gästezimmer und hinaus auf die Terrasse und in die Küche. Es waren nur wir beide. Aber mein Freund, Will, bestand darauf, während er auf der unteren Treppenstufe saß und mit seinen Fingern das kunstvoll gestaltete Geländer entlang fuhr, ging ich nach oben, um etwas aus dem Arbeitszimmer zu holen. Er spürte nach meinen Schritten ein weiteres Paar Schritte auf der Treppe, das ihm folgte, erzählte er mir später in Gebärdensprache, als wir uns an den Tisch zum Tee setzten. Dann fragte er mich, wer noch hier sei. Ich lachte und kitzelte ihm in der Freude das Bein und sagte ihm, dass er sich das eingebildet haben müsse. Aber er behauptete, er könne sie riechen. Als ich ihn fragte, den Geruch zu beschreiben, sagte er, es rieche schlecht, wie Müll, jemand, der ein Bad nötig hatte oder der sich im Müll herumtrieb. Vielleicht musste mein Müll rausgebracht werden, sagte ich, und bestand darauf, dass es nur wir beide seien. Bist du sicher? Wir sollten an einem Drehbuch für ein Spiel arbeiten, das wir zusammen entwickelten. Aber er unterbrach meine Vorschläge, um auszurufen, da, riechst du das? Ich roch nichts und sah auch niemanden im Wohnzimmer mit uns. Funktioniert deine Nase überhaupt? Oder ist sie nur eine Dekoration in deinem Gesicht? Platzte Will verärgert. Als ich ihn später nach unserer Arbeit bei ihm zu Hause absetzte, warnte er mich erneut, dass definitiv noch eine andere Person irgendwo in meinem Haus versteckt sei. Mit seinen Händen beschrieb er mir das Gefühl, zwei Finger seiner rechten Hand, die über meinen Arm bis zur Schulter liefen, zwei Finger seiner linken Hand, die etwas weicher hinterher folgten. Dann klopfte er mit seiner Hand an meinem Arm, um mir das Gefühl der Vibration zu zeigen. Zuerst stärker, solider, meine Schritte und dann leichter, aber immer noch spürbar. Das zweite Paar Schritte, das meinen folgte und die hölzernen Stufen vibrieren ließ. Ich klopfte ihm zustimmend auf den Arm und sagte ihm, dass ich das Haus durchsuchen würde, wenn ich zu Hause ankäme. Sei vorsichtig, sagte er, seine Gebärden langsam und betont, und gab meinem Arm einen letzten Druck, bevor er mit seinem weißen Stock zur Vorderseite seines Gebäudes tippte. Sobald ich zu Hause ankam, durchsuchte ich das Haus, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wo sich ein Eindringling verstecken könnte. Es war ein gemütliches Haus, zwei Etagen mit kleiner Quadratmeterzahl. Die Miete war verdächtig niedrig, aber ich schob das auf den Mangel an Klimaanlage, knarrende Rohre und das Alter des Hauses. Ich schaute unter das Spülbecken, in die Schränke, in die Vorratsräume, in das Gästezimmer. Ich kaufte sogar eine Kamera und stellte sie auf, aber alles, was ich über Nacht aufnahm, war, dass ich schlafwandelte. Ich erinnerte mich vage, dass ich auf der Treppe aufgewacht war und zurück ins Bett gegangen war. Ansonsten schaltete die Bewegungserkennung nicht ein. Laut dem Video war ich allein in meinem Haus. Dennoch konnte ich am nächsten Morgen nicht aufhören, an das zu denken, was er gesagt hatte. Es heißt, wenn man einen Sinn verliert, werden die anderen schärfer, um das zu kompensieren. Aber was, wenn das Gegenteil auch zutrifft? Verursachte meine Abhängigkeit von meinen Augen, dass mein Gehirn die anderen Sinne ausschaltete? Was, wenn ich versuchte, die Augen zu schließen? Es schien albern. Trotzdem ging ich an diesem Abend spontan mit einer Augenbinde durchs Haus. Ich tastete mich durch die Küche, füllte ein Glas mit Wasser aus dem Waschbecken, als ich die Präsenz von jemandem hörte, fühlte. Ich konnte nicht genau sagen, warum. Ich hatte einfach das Gefühl, nicht allein zu sein. Die Haare an meinem Nacken stellten sich auf. Und plötzlich war ich mir absolut sicher, dass jemand hinter mir herkam. Ich riss die Augenbinde ab. Nur ich. Dennoch blieb das Gefühl einen Moment lang, diese Gänsehaut auf meinen Armen. Ich setzte die Augenbinde wieder auf und trödelte eine Weile in der Küche herum. Dann bemerkte ich den Geruch. Wie verwesendes Fleisch, wie ungewaschene Haut, verdorben und schrecklich, und er war so schwach, nur hin und wieder ein Hauch. Die Haare am Nacken stellten sich auf. Ich ging nach oben, versuchte dem Geruch zu folgen, aber ich verlor ihn fast sofort, als ich in mein Arbeitszimmer ging. Ich kam wieder nach unten. Meine Finger strichen leicht die Wand entlang. Dumm, dumm, dumm. Ich hielt an, weil ich Schritte hinter mir spürte. Spürte die sanfte Vibration auf der Holztreppe, genau einen Takt nach meinen eigenen. Es war genau, wie Will es mir beschrieben hatte. Jemand war hier, direkt hinter mir. Ich spürte kalten Atem an meinem Ohr. Ich riss die Augenbinde ab und wirbelte herum. Die Treppe war leer. In jener Nacht, als ich im Bett lag, fiel es mir schwer einzuschlafen. Ich hatte Angst vor dem, was in der Nacht passieren könnte. Und tatsächlich, ich wachte auf der Treppe auf, schlafwandelnd. Aber anstatt wieder ins Bett zu gehen, versuchte ich, in diesem träumerischen Zustand zu bleiben und hielt die Augen geschlossen. Mein Arm war kalt. Es dauerte einen Moment, bis ich merkte, dass jemand meine Hand hielt. Ein Hauch von eisigen Fingern, die mich nach vorne zogen. Diese toten Finger führten mich die Treppe hinauf. Jeder Instinkt sagte mir, meine Hand loszureißen und zu fliehen, aber ich ließ die toten Hände mich weiter nach oben führen, bis ich auf dem Treppenabsatz war. Der faulige Geruch ließ mir die Augen tränen, als sich die Tür zum Gästezimmer öffnete. Ein überwältigendes Gefühl der Angst machte es schwer zu atmen, als die Hand mich durch den Raum führte. Dann berührten meine Finger den kühlen Griff der Balkontür und drückten die Tür auf. Frische Luft wehte um mich. Ich riss zurück, Terror durchzuckte mich und raste zum Lichtschalter. Ich war wieder allein. Ich suche jetzt nach einem neuen Ort zum Wohnen. Will hat recht, ich bin nicht allein. Und mein Leben ist jede Nacht in Gefahr, die ich hier bleibe. Ich muss so schnell wie möglich weg. Aber mein Budget ist knapp und Wohnraum ist in dieser Gegend rar. Also, bis ich einen neuen Ort finde, habe ich einen Riegel an den Balkontüren angebracht und ein schweres Bücherregal davor gestellt. Und ich habe das Gästezimmer abgeschlossen. Sie sehen, ich habe recherchiert und herausgefunden, dass der Mieter, der vor mir hier lebte, sich durch Erhängen vom Balkon des oberen Schlafzimmers das Leben nahm. Vor ihm lebte hier eine alte Frau mit ihrer Tochter, und die Tochter wurde ebenfalls erhängt aufgefunden. Tatsächlich weiß ich nicht, wie viele Menschen vor mir hier gestorben sind, scheinbar durch Selbstmord. Das Haus wird nicht als heimgesucht gemeldet, weil hier noch nie jemand einen Geist gesehen hat, aber jeden Tag fühle ich jemanden im Haus bei mir, ihre Schritte, die direkt hinter meinen gehen. Und jede Nacht nehmen diese toten Finger meine Hand und versuchen, mich zum Balkon zu führen. Tom und ich haben angefangen, zusammen abzuhängen, als wir im Kindergarten waren. Eigentlich hätten wir keine Freunde werden sollen. Er kam aus einer schwierigen Familie, mit einer alkoholkranken Mutter und einem abwesenden Vater. Ich kam aus einer strengen, aber liebevollen und überprotektiven Familie. Trotzdem, sobald wir anfingen zusammen zu spielen, konnten wir einfach nicht aufhören. Zuerst kümmerte sich niemand darum, nicht einmal meine eigene Familie. Aber als wir älter wurden und die Oberschule erreichten, wurden wir unzertrennlich. Da begannen meine Eltern sich Sorgen zu machen. Ich glaube nicht, dass sie sich so sehr um Tom sorgten. Trotz der Mängel in seiner Erziehung war er immer ein guter Junge, sehr nett zu mir und wir spielten gut zusammen. Sie sorgten sich jedoch um seine Eltern. Daher haben wir uns immer nur in der Schule getroffen. Schließlich kamen wir auf die Highschool und bis zu diesem Zeitpunkt hatte jeder akzeptiert, dass wir für immer beste Freunde waren. Meine Eltern hatten damit zu kämpfen, aber schließlich entspannten sie sich. Manchmal ließen sie Tom und mich sogar in der Stadt abhängen, obwohl sie uns genau im Auge behielten. Was mag ich an Tom? Alles. Ich mag die Art, wie er seine Nase zuckt, bevor er niest, und wie er auf den Fußballen hüpft, wenn er mir aufgeregt etwas erzählen will. Ich mag seine braunen, lockigen Haare und die Sommersprossen auf seinen Wangen. Ich mag, dass er die erste Person ist, die ich jeden Tag in der Schule sehe, und die letzte Person, von der ich mich jede Nacht verabschiede. Diese Gefühle änderten sich nicht, als die Morde begannen. David war die erste Person, die starb. Er war ein Jahr älter als Tom und ich und mobbte. Tom unerbittlich. Tom war ein leichtes Ziel. Er hatte nicht viel Geld, war unbeholfen. Und ich war wirklich sein einziger Freund. Er zog Mobber an wie Fliegen zu Honig. Eines Tages nach der Schule stellte David Tom auf dem Parkplatz in die Ecke und schlug ihm ins Gesicht. Ohne Vorwarnung, ohne Grund, er schlug ihn so fest er konnte. Er hätte wahrscheinlich weitergemacht, aber ich erwischte ihn auf frischer Tat und machte einen Riesenkrach, rief um Hilfe und schrie ihn an. David rannte weg und ich zog Tom ins Krankenzimmer, gerade als sein Auge anfing anzuschwellen. Er war extrem ruhig, während die Krankenschwester ihn behandelte, aber sein Schweigen war aussagekräftig. Er blieb nicht, um mit mir abzuhängen. Er ging direkt nach Hause, ohne ein Wort zu sagen. Am nächsten Tag wurde David tot im örtlichen Park gefunden. Es war keineswegs ein sauberer Job. Er war mehrfach in den Bauch gestochen worden und war schließlich an den Blutungen gestorben. Alle waren geschockt. Unsere Stadt ist nicht gerade riesig und Morde sind nicht alltäglich. Die Schule wurde abgesagt und die Polizei begann mit der Untersuchung. Leider für David und seine Familie hatten sie keine Ahnung, was sie taten. Man möchte glauben, dass alle Polizisten darin geschult sind, einen Tatort richtig zu behandeln. Aber Polizisten in einer kleinen Stadt erwarten nie, so etwas tun zu müssen. Sie sammelten kaum Beweise und das, was sie sammelten, kontaminierten sie. Es gab Gerüchte. Jeder in der Schule wusste, dass David Tom nach der Schule am Tag zuvor angegriffen hatte. Für ein paar Tage schauten die Leute Tom komisch in den Fluren an. Aber David war ein bekannter Mobber und Tom war bei weitem nicht das einzige Kind, das er schikanierte. Es hätte jeder in der Schule sein können. Verdammt, es hätte jeder in der Stadt sein können. Davids Mist war nicht nur auf unsere Schule beschränkt. Was Tom und ich betrifft? Nun, wir haben nie über das gesprochen, was mit David passiert ist. Wir lebten einfach unser Leben weiter wie gewohnt. Beide von uns stillfroh, dass dieser Mistkerl tot war. Der Fall zog sich hin, aber es wurde klar, dass die Polizei nie herausfinden würde, wer es getan hatte. Schließlich wurden die Leute müde, darüber zu reden, und wir zogen alle weiter. Der nächste Mord geschah mehrere Monate später. Diesmal war es ein Mädchen aus unserer Schule namens Stephanie. Sie war seltsam, sie war hübsch und schlau und irgendwie beliebt. Aber das war ihr nie genug. Sie wollte immer mehr. Wenn du mich fragst, denke ich, dass sie wirklich unsicher war. Und sie hasste mich. Sie hatte mich gehasst, seit wir in der 7. Klasse waren und ich die Rolle im Schulstück bekam, die sie wollte. Sie war wirklich die einzige Person, die versuchte, mich in der Schule zu mobben. Meistens ließ ich mich davon nicht stören. Ich ignorierte ihren kleinen Mist und lebte mein Leben weiter. Tom verstand das nie. »Warum stellst du dich nicht gegen sie?«, fragte er mich einmal. »Was bringt's?«, zuckte ich mit den Schultern. »Sie stört mich eh nicht so sehr. Außerdem macht es sie noch wütender, wenn ich sie ignoriere.« Stephanie wurde in einem Müllcontainer hinter einer der Bars der Stadt gefunden. Auch, sie war erstochen worden, aber die Wunden waren diesmal präziser. Sie hatte einen Messerstich in die Halsschlagader abbekommen und war in Minuten verblutet. Wieder untersuchte die Polizei den Fall. Wieder kamen sie zu nichts. Wieder begannen die Leute Tom komisch anzusehen. Es war allgemein bekannt, dass Stephanie besessen von mir war, dass sie mich all die Jahre übergestört hatte. Und ein paar Monate nachdem Toms Mobber tot war, traf sie das gleiche Schicksal? Die Theorien begannen sich zu bilden. Die Leute sahen Tom als meinen Ritter in glänzender, blutverschmierter Rüstung. Genau wie zuvor sprachen Tom und ich nicht über Stephanies Mord. Ich glaube, Tom wollte es. Mehrmals während des Mittagessens sah er zu mir auf, öffnete den Mund und dann wandte er seinen Blick ab und wechselte das Thema. Als könnte er sich nicht überwinden, es zu sagen. Es störte mich nicht. Meiner Meinung nach gab es nichts zu sagen. Wir verstanden uns sowieso ohne Worte. Egal, was passierte, zwischen uns würde sich nichts ändern. Der dritte und jüngste Mord geschah nur einen Monat nach Stephanies. Diesmal war es jemand ohne offensichtliche Verbindung zu Tom oder mir. Der Stadttrinker Lester wurde tot aufgefunden. Er war für jeden eine Plage, besonders für die Mädchen in der Stadt, die er gerne anmachte und gelegentlich verfolgte, und die Stadt ist besser ohne ihn. Obwohl Tom nie etwas mit Lester zu tun hatte, wurde er von der Polizei vorgeladen und befragt. Zum Glück konnte ich ihm mit einem wasserdichten Alibi helfen. Tom und ich, siehe wir, waren am Abend zuvor in die Nachbarstadt gefahren, um einen Film zu sehen. Ich zeigte den Cops sogar unsere Tickets. Dass Tom und ich niemals zusammen ins Kino gegangen waren, laut der Paranoia meiner Eltern, dass die Tickets tatsächlich von meiner jüngeren Schwester und mir stammten, kümmerte niemanden. Die Polizei musste es nicht wissen. Sie akzeptierten mein Wort ohne Frage, schließlich war ich ein guter, vertrauenswürdiger Junge, und stimmten zu, meine Beteiligung geheim zu halten. Ich sagte ihnen, dass ich Angst vor Konsequenzen von den anderen Schülern hatte. In Wirklichkeit konnte ich meinen Eltern nicht sagen, was ich getan hatte. Sie würden sofort merken, dass ich gelogen hatte. Tom wurde freigelassen und die Polizei versicherte allen seine Unschuld. Trotzdem wollten die Kinder in der Schule nicht mit ihm reden. Niemand wollte mit ihm sprechen. Ich glaube nicht, dass es ihn sonderlich störte. Schließlich hatte vorher auch niemand wirklich mit ihm gesprochen, außer mir. Diesmal wollte Tom unbedingt mit mir darüber reden, über alles. Ich wusste nicht so genau warum, wie gesagt, Worte waren zwischen uns oft unnötig. Wir wussten beide, wo wir standen, wussten, was passierte und warum. Aber ich kümmerte mich um Tom. Und verdammt, wenn er wirklich darüber reden wollte, dann würden wir es tun. Ein paar Nächte nach Lesters Mord schlich ich aus dem Haus. Ich machte mich auf den Weg durch die Stadt, ohne anzuhalten, bis ich vor Toms Schlafzimmerfenster stand. Ich klopfte leise, und er erschien fast sofort, als hätte er mich erwartet. Ein paar Minuten später saßen wir in seinem Garten und sprachen mit gedämpfter Stimme. »Das ändert nichts zwischen uns«, sagte ich. Er rutschte nervös neben mir hin und her, und ich versuchte, so aufrichtig zu klingen, wie ich mich fühlte. »Du bist immer noch mein bester Freund. Alles ist wie früher.« Ich spürte, wie er den Kopf schüttelte. »Du weißt, dass das nicht stimmt. So kann es nicht mehr lange weitergehen.« Ich wurde etwas gereizt. »Warum nicht? Die Cops hier haben keinen Plan. Sie werden nie herausfinden, was passiert ist. Die Leute können reden. So viel sie wollen, ohne Beweise können sie nichts tun.« Er seufzte. »Die Leute werden es herausfinden. Irgendwann wird etwas durch die Ritzen schlüpfen und dann ist alles vorbei.« Wir saßen einen Moment schweigend da. Es war unangenehm, aber er hatte recht. Schließlich antwortete ich ihm. »Gut, du hast einen Punkt gemacht. Ich werde beim nächsten Mal vorsichtiger sein.« »Nächstes Mal?« sagte er, Missbilligung deutlich in seiner Stimme. »Ich meine, wenn es ein nächstes Mal gibt«, korrigierte ich mich. »Wenn die Leute uns in Ruhe lassen, wird es keinen Grund dafür geben.« »Du musst mich nicht beschützen«, sagte er. »Ich weiß, aber ich werde es trotzdem tun.« Damit stand ich auf. Ich sollte besser nach Hause gehen, bevor meine Eltern merken, dass ich weg bin. »Siehst du dich morgen in der Schule?« »Klingt gut.« Tom kletterte zurück in sein Fenster, drehte sich dann noch einmal zu mir um und flüsterte: »Vergiss nicht, was du gesagt hast.« Ich rollte mit den Augen. »Werde ich nicht. Versprochen. Du machst dir zu viele Sorgen.« Er schloss sein Fenster und ich machte mich auf den langen Weg nach Hause, meine rechte Hand in meiner Tasche, die scharfe Kante meines Lieblingsmessers abtastend. »Das Leben ist schwer, wenn dein bester Freund ein Serienkiller ist. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie Tom das macht.« Kaylee ist meine beste Freundin, seit ich mich erinnern kann. Für mich ist das keine Redewendung. Ich kann mich buchstäblich nicht erinnern, wie ich sie kennengelernt habe. Ich finde keine Fotos von mir mit ihr vor der dritten Klasse, also schätze ich, dass ich sie damals kennengelernt habe. Seltsamerweise ist sie jedoch in keinem meiner Klassenfotos zu sehen. Ich erinnere mich, dass sie ständig bei mir zu Hause war, aber ich erinnere mich nie daran, bei ihr zu sein. Diese Dinge fielen mir nie als merkwürdig auf, bis ich vor ein paar Tagen wirklich darüber nachgedacht habe. Manche Dinge im Leben nimmt man einfach als Fakt hin, oder? Sie sind schon so lange so, dass man sich nicht mehr daran erinnert, wie sie angefangen haben. Wie, dass ich immer Eier auf das oberste Regal im Kühlschrank lege oder dass ich immer meine Decke vor dem Schlafen unter meine Füße stecke. Ich erinnere mich nicht, wie es angefangen hat. Ich habe es einfach immer so gemacht, solange ich mich erinnern kann. Also, wie habe ich sie kennengelernt? Ich erinnere mich nicht. Man sagt, wenn du dein Augenlicht verlierst, siehst du nicht stockdunkel oder nichts oder ein Nichts. Du hast einfach das Fehlen von Sicht. So ist es bei mir mit Kaylee. Es gibt keine Erinnerung daran, nichts, was mir auf der Zunge liegt. Es ist einfach nicht da. Vor ein paar Tagen habe ich sie danach gefragt. Erinnerst du dich, wie wir uns kennengelernt haben? Was meinst du? Fragte sie, ihr Lächeln wankte. Nun, wir haben uns kennengelernt, als ich etwa 8 war, oder? Aber du gingst auf eine andere Schule. Also, wie haben wir uns kennengelernt? Es war im Sommerlager, oder? Fragte sie. Mit den Flaschenraketen? Ich glaube nicht. Ich war nur ein Sommer lang dort und ich war ziemlich sicher, dass das der Sommer nach der 4. Klasse war. Kirche dann? Welche Kirche? Kaylee hielt inne. Die, die an der Main Street ist, mit dem Kirchturm. Welche? Oh, ich bin mir nicht sicher. Du weißt, dass ich nicht religiös bin, sagte sie lachend. Die an der Ecke oder an der Elm Street? Sie hielt inne. Elm, glaube ich. Nun, meine Eltern haben mich immer in die St. Paul's an der Ecke gebracht, sagte ich. Also kann es nicht die Kirche gewesen sein. Hm, sagte sie und zuckte mit den Schultern. Dann weiß ich nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Es war seltsam. Sie schien verwirrt und doch, es fühlte sich fast an, als würde sie die Rolle einer Wahrsagerin spielen, vage Antworten geben und hoffen, dass ich mit mehr Details nachhakte. Also erinnerst du dich nicht, wie wir uns kennengelernt haben, sagte ich endgültig. Ich schätze, ich erinnere mich nicht. Sie schüttelte den Kopf, ihr blondiertes Haar schüttelte sich um ihr Gesicht. Ist das nicht verrückt? Wir sind seit 10 Jahren beste Freunde und können uns nicht einmal daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Ich wollte sie mehr fragen, aber dann kam mein Mitbewohner nach Hause und mein Mitbewohner ist ein bisschen eigen. Also entschieden wir uns, still einen Film in meinem Zimmer zu schauen, um ihm etwas Ruhe zu gönnen. Es schien komisch, es noch einmal anzusprechen. Ich dachte wahrscheinlich zu viel darüber nach. Diese Nacht jedoch konnte ich nicht schlafen. Während Kaylee friedlich auf dem Futon im Gemeinschaftsbereich schlief, lag ich weit wach in meinem Bett. Warum kann ich mich nicht erinnern? Und dann kam mir ein Gedanke, jemand anderes muss sich erinnern. Ich ging auf Facebook und klickte auf unsere 21 gemeinsamen Freunde. Ich begann zu scrollen und machte mir eine mentale Liste, wer am ehesten Bescheid wissen könnte. Aber dann traf mich eine plötzliche Erkenntnis. Jeder dieser Freunde, den hatte ich ihr vorgestellt. Keiner dieser Freunde war ursprünglich ihrer. Sie waren alle meine. Ich blinzelte auf den Bildschirm. Wie ergibt das einen Sinn? Hat sie mir wirklich nie ihre Freunde vorgestellt? Und jetzt, wo ich darüber nachdachte, besuchte sie mich immer in meinem Wohnheim und fuhr die 2 Stunden. Sie bot es an, weil ich pleite war und das Benzin nicht bezahlen konnte. Aber vielleicht war da mehr dahinter, als ich dachte. Warum hatte ich nie zuvor darüber nachgedacht? Ich scrollte zurück durch meine Facebook-Fotos zu einigen Kindheitsfotos, die ich gepostet hatte. Kaylee war darauf, ganz sicher. Sie sah anders aus. Ihr Haar war damals nicht blondiert. Ihr Gesicht war runder, aber von den Grübchen bis zum markanten Kinn war es sie. Ich klickte zurück auf ihre Facebook-Seite und scrollte und dann wurde mir etwas klar. Jeder einzelne Post betrifft mich oder einen unserer 21 gemeinsamen Freunde. Ich sah keinen einzigen Tag von jemandem, den ich nicht kannte. Nun, das könnten die Datenschutzeinstellungen sein, oder? Vielleicht haben ihre Freunde, die sie getaggt haben, den Beitrag nur für ihre Freunde oder gemeinsame Freunde sichtbar gemacht oder so ähnlich. Aber kein einziger Beitrag? Es war, als würde ihr ganzes Leben sich um mich drehen, als wäre jedes einzelne Ereignis in ihrem Leben direkt oder indirekt mit mir verbunden. Ich gab den Versuch, wieder einzuschlafen, auf. Ich stand aus dem Bett auf und ging in den Gemeinschaftsraum, um eine Cola aus dem Mini-Kühlschrank zu holen. Kaylee schlief friedlich auf dem Futon. Ich blickte zu ihr hinüber, mein Herz klopfte laut. Ihre blasse Haut schimmerte bläulich im Licht der Mikrowellenuhr. Gedämpfte Musik kam aus dem Zimmer meiner Mitbewohnerin. Sie war noch wach. Mit rasenden Gedanken und niemandem, mit dem ich reden konnte, ging ich hinüber. »Kann ich für eine Sekunde reinkommen?«, rief ich leise durch die Tür. Kaum hatte sie geöffnet, huschte ich hinein. »Es gibt etwas Merkwürdiges an Kaylee«, Isabel schnaubte. »Ja, offensichtlich.« »Was?« »Sie ist seltsam. War sie immer schon? Hast du das jetzt erst bemerkt?« Ich runzelte die Stirn. »Okay, Entschuldigung, das klang jetzt wirklich gemein. Aber es stimmt, sie ist einfach seltsam. Ich wünschte, sie würde nicht jedes Wochenende vorbeikommen. Aber da du bei Ben immer verständnisvoll bist, sage ich nichts.« »Sie kommt nicht jedes Wochenende vorbei«, stieß ich hervor. »Es war schon viel. Ich meine, sie war hier am Homecoming-Wochenende, dann an den zwei Wochenenden im Oktober, dann an Halloween.« »Sie war nicht an Halloween hier«, widersprach ich. »Oh doch, das war sie«, antwortete Isabel. »Ben und ich mussten zu ihm nach Hause gehen, weil sie hier bei dir war.« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, sie war nicht hier an Halloween.« Wir starrten uns an. Isabels Ärger verwandelte sich in Verwirrung. »Sie war nicht hier. Ich hatte Covid, erinnerst du dich? Aber ich habe sie gesehen. Als wir vom Beta Theta Pi Party zurückkamen, war sie hier. Wir mussten zu Ben nach Hause gehen.« Der Raum begann sich um mich zu drehen. Ich erinnere mich, dass ich an diesem Wochenende so krank war. Den halben Tag über war ich immer wieder im Schlaf. Aber sie war hier, ohne dass ich es wusste. »Du musst die Wochenenden verwechselt haben«, sagte ich schwach. »Nein, ich erinnere mich ganz genau, weil wir beide in unseren Kostümen waren. Weißt du, wie juckend diese Harley-Quinn-Perücke ist? Kaylee muss sich selbst reingelassen haben, aber warum?« Jetzt, wo ich darüber nachdachte, an diesem Wochenende, gab es einige seltsame Dinge. Ich hatte es damals als Delirium abgetan, aber ich erinnere mich, dass ich mein Handy nicht finden konnte. Meine Milch war aus dem Kühlschrank verschwunden. Ich dachte, es wäre Isabel gewesen. Oder Ben. Aber es war Kaylee. Sie war hier. Hat sie mich beobachtet? Hat sie mich schlafen sehen? Was zum Teufel? Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als draußen ein dumpfer Schlag zu hören war. Aus dem Gemeinschaftsraum. Kaylee, flüsterte ich. Die Schritte, langsam und absichtlich, näherten sich dem Flur. Meine Tür öffnete sich quietschend. Sie sucht nach mir. Ich rannte zur Tür und schloss sie ab. Ich hielt einen Finger an meine Lippen, blieb absolut still. So still, dass ich das Blut in meinen Ohren pulsen hörte. Die Schritte begannen wieder, in den Gemeinschaftsraum und dann in Richtung unserer Tür. Sie wurden lauter. Isabel sah nach unten und ihre Augen weiteten sich. »Sie ist direkt da«, deutete Isabel mir mit den Lippen an. Die Schritte hielten an. Der Türgriff machte ein ratterndes Geräusch, als Kaylee versuchte, ihn zu drehen. Einmal, zweimal, dreimal. »Haley? Bist du da drin?« Ich hielt den Atem an. »Isabel?« Ich schloss die Augen. Sie wird einfach wieder gehen. Sie wird denken, Isabel schläft, und ich bin kurz rausgegangen. Isabels Computer ist an, aber es ist dunkel hier. Also, wir sind in Ordnung.« Ich atmete langsam und leise ein. Wir sind in Ordnung. Sie wird einfach wieder einschlafen. 1, 2, 3, 4. Ich weiß, dass du da bist. Ein heiseres Flüstern. Etwas, das ich noch nie von Kaylee gehört hatte. Und es kam aus dem Spalt unter der Tür. Ich konnte ihren Atem an meinen Knöcheln spüren. Isabel klatschte sich die Hand auf den Mund. Ich trat zitternd von der Tür weg. Lass mich rein, flüsterte sie. Ihre schlanken, blassen Finger schossen durch den Spalt unter der Tür und schwenkten hin und her, schnell, verzweifelt. Sie versuchte, irgendetwas von uns zu fassen. »Lass mich jetzt rein!« Isabel griff nach ihrem Handy auf dem Schreibtisch und wählte 911. Die Finger zogen sich zurück und Schritte waren im Gemeinschaftsraum zu hören. Als die Polizei hier eintraf, war Kaylee weg. Es sind jetzt 2 Tage vergangen und ich habe nichts von Kaylee gehört. Ich denke jede wache Minute an sie. Ich habe kaum gegessen oder geschlafen. Ich spiele diese Nacht immer wieder in meinem Kopf ab. Ich frage mich, was sie getan hätte, wenn ich die Tür nicht abgeschlossen hätte. Ich habe jedoch meine Recherchen angestellt, durchstöberte soziale Medien und Fotoalben und alles. Es gibt keine physischen Beweise, dass Kaylee vor einem Jahr Teil meines Lebens war. Denn diese Fotos aus meiner Kindheit, meine Mutter behauptet, ich hätte nie eine Freundin namens Kaylee gehabt. Als sie die alten Fotoalben aus dem Dachboden holte, war sie auf keinem davon. Kaylees Gesicht tauchte nur in den digitalen Scans der Fotos auf, die ich online gepostet hatte. Fotos, die ich im vergangenen Jahr gepostet hatte. Und diese 21 gemeinsamen Freunde. Sie haben sie alle auch erst im letzten Jahr kennengelernt. Sie hatte sich bemüht, mit meinen Freunden befreundet zu werden, sie online zu finden. Aber keine der Freundschaften ging länger als ein Jahr zurück. Ich habe jeden einzelnen überprüft. Und jetzt, plötzlich, habe ich Schwierigkeiten, mich an all diese Erinnerungen mit ihr zu erinnern. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie sie aussah. Blonde Haare, blasse Haut, Grübchen, das wusste ich. Aber wenn du mir eine Gruppe von 10 Mädchen mit diesen Eigenschaften zeigst, glaube ich nicht, dass ich sie herausfinden könnte. Was mich zu dem erschreckenden Schluss führt, wenn sie mich jemals wiederfindet, egal ob in Tagen, Jahren oder Jahrzehnten, werde ich nicht einmal wissen, dass sie es ist. Ich hatte keine Freunde in der Grundschule. Freundschaft zu erzwingen funktioniert nie. Es treibt die Leute weg. Je mehr ich versuchte, desto schlimmer wurde es. Ich hatte auch Probleme mit dem Blickkontakt. Starrte auf den Boden, murmelte halbe Sätze. Ich war kurz davor, Freundschaft ganz aufzugeben, bis etwa in der 6. Klasse. Dann zog Zack auf der anderen Straßenseite ein. Zack war sofort beliebt in der Schule. Sogar die älteren Kinder mochten ihn. Er hatte diese seltsame magnetische Ausstrahlung, die schwer zu erklären ist. Er hatte eine Ratte namens Spots, die wie ein Papagei auf seiner Schulter saß. Man fühlte sich besser in seiner Nähe. Man fühlte sich wichtig. Natürlich wollte ich sein Freund sein, aber ich war ich. Dann, etwa einen Monat nach Beginn der 6. Klasse, lud er mich zu seiner Geburtstagsfeier ein. Praktisch die ganze Klasse war da, also dachte ich, seine Eltern hätten ihn gezwungen. Aber eine Woche später lud er mich wieder ein. Wir spielten Super Mario und schauten Star Trek. Danach schienen alle netter zu mir zu sein. Zack navigierte mühelos durch alle sozialen Klicken der Mittelschule. Nerds, Sportler, Goths, etc. Aber trotz der Tatsache, dass er seine Zeit mit jedem verbringen konnte, verbrachte Zack fast die ganze freie Zeit mit mir. Er sagte, ich sei jemand, mit dem er über Dinge reden könne, und er fühlte nie das Bedürfnis, mich zu beeindrucken. Rückblickend war Zack viel mehr als nur ein Freund für mich. Er gab mir Selbstvertrauen. Er ließ mich fühlen, dass ich wichtig war. Bevor ich Zack traf, konnte ich kaum Blickkontakt mit Leuten aufnehmen. Jetzt war ich nicht mehr allein. Ich war Zacks bester Freund, und deshalb war die 6. Klasse das beste Jahr meiner Kindheit. In diesem Sommer ließen sich Zacks Eltern scheiden. Er würde mit seiner Mutter 1839 Meilen weit wegziehen. Er verbrachte seinen letzten Sonntag bei mir. Wir aßen Frühstücksflocken um 12 Uhr und spielten Mortal Kombat. Ich erinnere mich, wie Zack da saß, seine Ratte auf der Schulter. Wir sprachen nicht darüber, dass er wegziehen würde. Ich dachte, es sei für ihn kein großes Problem, er würde neue Freunde finden. Und ich würde wieder der seltsame, einsame Junge sein. Ich fühlte an diesem ganzen Tag ein langsam wachsendes Grauen, als ob ich immer näher an den Rand eines bodenlosen Abgrunds geriet. Wenn Zack weg war, würde alles wieder elend werden. Als mir diese Erkenntnis schließlich kam, pausierte ich das Spiel mitten im Kampf und rannte halb zum Bad. Ich schaltete den Ventilator ein, um den Lärm zu überdecken, setzte mich auf den Rand der Badewanne und weinte. Ich fühlte mich dumm, weil ich weinte, beschämt. Dann hörte ich ein Klopfen. Es war Zack. Er fragte, ob es mir gut ginge. Ich wischte meine Tränen ab, wusch mein Gesicht und öffnete die Tür. Ich erinnere mich, wie Zack da stand. Er sah sehr besorgt aus, wie ein netter älterer Bruder. Ich fiel gegen ihn und wir umarmten uns. Ein überwältigendes Gefühl der Ruhe überkam mich. Zack sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Er sagte, alles würde gut werden. Dann bemerkte ich das Blut. Ich zog mich zurück, blinkte in Verwirrung. Es war überall auf seinem Shirt, seinen Händen. Seine Mimik war seltsam. Sein Gesicht wechselte zwischen verschiedenen Gefühlsregungen, wie ein Schauspieler, der sich auf eine große Szene vorbereitet. Er ergriff meine Hände und begann, Blut darauf zu wischen. Ich erinnere mich nicht, dass ich Angst hatte. Ich hatte das Gefühl, gleich aufzuwachen. Es war anfangs seltsam ruhig, bis Zack anfing zu schreien. Er schrie mich an. Er flehte mich an, ihm nicht weh zu tun, bat um sein Leben. Mein Verstand drehte sich in einem schockierten Dämmerzustand, als er die Treppe hinaufrannte und die ganze Zeit um Hilfe rief. Ich schlich ins Zimmer und bemerkte ein paar blutiger Scheren auf dem Boden. Spots, die Ratte, war an der Trockenwand genagelt und wie ein seziertes Laborspezimen aufgeschnitten. Mir war übel, aber ich übergab mich nicht. Ich schrie nicht einmal. Ich fühlte mich von allem losgelöst. Ich kam aus der Benommenheit, als Zack mit meinem Vater die Treppe hinunterstürmte. Dad sah mich an, als wäre ich ein verrückter Mensch. Ich versuchte zu antworten, aber es kamen keine Worte heraus, nur unverständliches Gemurmel. Mein Vater sagte Zack, er solle nach oben gehen, wo es sicher sei. Ich bin vor Schock ohnmächtig geworden. Ich wachte auf, an ein Krankenhausbett gefesselt. Mein Vater war da und ein Polizist. Sie fragten mich, warum ich die Ratte getötet hatte, warum ich drohte, Zack zu töten. Ich versuchte zu erklären, was tatsächlich passiert war. Ich war im Bad, Zack klopfte an die Tür, er war mit Blut bedeckt, er wischte das Blut an meinen Händen ab, er fing an zu schreien. Er hat mich reingelegt. All das ließ mich nur verrückt klingen. Natürlich hatte Zack die ganze Geschichte schon erklärt, nur hatte er unsere Rollen vertauscht. Er erzählte ihnen, dass ich ihm drohte, ihn zu töten, wenn er wegzog. Zack war ein pathologisch überzeugender Schauspieler. Er brachte mich dazu, an meinem eigenen Verstand zu zweifeln. Er zog danach weg, aber es war nicht das letzte Mal, dass ich ihn sah. Ab diesem Zeitpunkt verbrachte ich meine Kindheit in und aus Jugendstrafberatungsdiensten. Jeder in der Stadt kannte mich als den verrückten Jungen, der einer Ratte die Kehle aufschlitzte und dem Schulhelden drohte, ihn zu töten, weil er wegzog. Jeder, sogar meine eigenen Eltern, glaubte Zacks Version der Geschichte. Ich lernte schnell aufzuhören, zu versuchen, die Leute zu überzeugen. Sie dachten einfach, es sei Teil der Wahnvorstellung. Etwas, das mich immer verfolgt hat, war die Tatsache, dass Zack diese dämliche Ratte wirklich mochte. Er hatte sie in den letzten 2 Jahren besessen, sie sogar trainiert, um Tricks zu machen. Ich habe viele Dinge überwunden, aber ich habe nie überwunden, dass er etwas, das er liebte, nur getötet hat, um mich fertig zu machen. Ich sah Zack 1 Jahr später wieder. Mein Berater organisierte das Treffen, um bei meiner Wiedereingliederung zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich meine Niederlage praktisch akzeptiert. Ich wollte einfach nur, dass diese albtraumhaften Beratungssitzungen enden. Ich sagte Zack, dass es mir sehr leid tat, sagte, dass ich versuchte, ein besserer Mensch zu werden. Zack hörte mir mit großer Aufmerksamkeit zu. Nachdem ich fertig war, sagte er mir, ich solle ihm in die Augen sehen. Ich sah auf und er: Verzieh mir. Ich hätte fast in Tränen ausbrechen können, aber ich hielt es zurück. So verdreht diese ganze Situation auch war. Ich erinnere mich, dass ich mich danach besser fühlte. Es war, als hätte ein Teil von mir Zacks Version der Realität akzeptiert. Ich weiß, es ist verrückt, aber ich fühlte mich tatsächlich dankbar. Tage später verwandelte sich die Dankbarkeit wieder in Angst. Zacks Vergebung war nur ein weiterer Teil seines Spiels. Ich habe mich seitdem erholt. Ich verbrachte meine Teenagerjahre und 20er damit, alles zu versuchen. Von Traumatherapie bis zu seltsamen spirituellen Heilungen. Einiges half ein wenig, aber die Angst war immer noch da. Wie weißes Rauschen. Manchmal wird es leiser, aber es geht nie weg. Natürlich hatte ich klinische Depressionen, Angstzustände, PTBS und schwere Vertrauensprobleme. Jeder, der mir nahe stand, glaubte, ich sei ein unterdrückter, gewalttätiger Psychopath. Das tat am meisten weh. Ich bin von Herzen Pazifist. Ich hasste immer jede Art von Gewalt. Ich fange immer noch Spinnen und lasse sie nach draußen, anstatt sie zu töten. Als ein tiertötender Soziopath angesehen zu werden ist. Ich habe immer noch Schwierigkeiten zu atmen, wenn ich daran denke. Manchmal fürchtete ich würde das Monster werden, das er aus mir gemacht hatte. Ein rachsüchtiger Zorn brütete etwa 8 Jahre lang in meinem Kopf. Zum Glück wurde es nach dem 30. besser. Ich traf Natalie in meinen späten 20ern. Es dauerte eine Weile, bis ich es akzeptierte. Aber sie ist eine der wenigen Personen auf der Welt, die meine Seite der Geschichte glaubt. Sie ermutigte mich sogar, nach Zack zu suchen, um die Sache richtig zu stellen. Ich sagte ihr, dass ich schon nach ihm gesucht hatte, aber ihn nicht finden konnte. Das war eine Lüge. Ich wusste genau, wo Zack wohnte. Ich wusste sogar, wo er arbeitete. Eine betrunken durchstöberte Facebook-Nacht führte mich zu seiner Seite. Ich war kurz davor, ihm eine Nachricht zu schicken, einen von Wut getriebenen, betrunkenen Rant, aber ich tat es nicht. Um ehrlich zu sein, hatte ein Teil von mir immer noch Angst vor ihm. Ich dachte, es wäre besser, einfach mein Leben zu leben und die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Die Dinge wurden besser, als ich das akzeptierte. Manchmal vergingen ganze Tage, ohne dass ich an den Vorfall dachte. Das weiße Rauschen wurde leiser. Dann traf ich Zack. Ich weiß immer noch nicht, ob es ein verrückter Zufall oder Absicht war. So oder so, ich verbarg mein Gesicht und ging in die andere Richtung. Er rief mir nach, ich ging weiter. Er rief wieder, ich ging schneller. »Es tut mir leid«, rief er. Seine Stimme war angespannt von Jahren schmerzhafter Selbstreflexion. Ich sah über meine Schulter zurück. Wir tranken danach einen Kaffee. Zack sagte, er sei geschäftlich in der Stadt. Was für eine Wahrscheinlichkeit, dass wir uns treffen. Kleine Welt, oder? Er sagte, er habe jahrelang versucht, mich zu finden, aber es nie geschafft. Er sagte, das, was passiert war, sei sein größtes Bedauern im Leben. Er sagte mir die Wahrheit. Zack war als Kind viel umgezogen. Er fand es lustig, Freundschaften mit einsamen Außenseitern zu schließen und sie kurz vor dem Umzug zu verarschen. Was er mir antat, war jedoch bei weitem das Schlimmste. Er sagte, er habe es damals genossen. Es war aufregend. Er sagte, er sei mit jugendlichen psychopathischen Tendenzen diagnostiziert worden. Es ist eine echte Sache, ich habe es nachgeschaut. Es ist, wenn Menschen als Kinder soziopathisches Verhalten zeigen, aber es in ihren späten Teenagerjahren überwinden. Entweder das, oder sie werden einfach besser darin, es zu verstecken. Er bot an, mich finanziell zu entschädigen. Er war jetzt Aktienmakler. Ich lehnte ab. Er fragte, ob ich ihm jemals verzeihen könnte. Ich dachte eine lange Zeit nach, bevor ich sprach und sagte ihm, dass der einzige Weg, wie ich ihm jemals vergeben würde, wäre, wenn er allen die Wahrheit sagte. Meiner Familie, seiner Familie, allen aus unserer Kindheit. Mit jedem Wort wurde er blasser. Eine weitere lange Stille verging. Er nickte, sagte, er bräuchte etwas Zeit, um einige Dinge in Ordnung zu bringen, bevor er das tun könne. Ich verstand. Wir unterhielten uns noch eine Weile über belanglose Dinge. Es schien, als ginge es uns beiden relativ gut. Er war verheiratet, hatte 2 Kinder, ein schönes Haus und ein überteuertes Auto. Ich sagte ihm, dass ich mich gerade mit meiner Freundin Natalie verlobt hatte. Ich erzählte ihm nichts von meinen letzten 3 Selbstmordversuchen. Ein Teil von mir tat mir leid für ihn. Ich war nicht naiv genug, ihm zu vertrauen. Aber er schien ein gebrochener Mann zu sein, der versuchte, seine Vergangenheit zu sühnen. Es war traurig. Wir gingen auf etwas unbeholfene Weise auseinander, aber ich fühlte eine Erleichterung. Vielleicht würde ich endlich etwas Abschluss finden. Trotzdem fühlte sich etwas nicht richtig an, es schien, als ob Zack etwas verheimlichte. Ich kann immer noch nicht glauben, wie groß die Wahrscheinlichkeit war, dass wir uns trafen. Es passierte etwa 1 Monat lang nichts. Es war nicht überraschend. Er schien zögerlich zu sein, tatsächlich das zu tun, was nötig war, um mein Vertrauen zu gewinnen. Ich war ihm auch nicht wirklich böse. Er hatte sein ganzes Leben lang gelogen. Die Wahrheit zu sagen, würde Konsequenzen haben. Um ehrlich zu sein, war es mir mittlerweile egal, wie es ausgehen würde. Dann bekam ich einen Anruf um 3 Uhr morgens. Es war Zack. Er entschuldigte sich dafür, so spät anzurufen, und sagte mir, dass er nicht schlafen konnte. Er brauchte meine Vergebung. Er hatte Angst, dass sein Verstand wieder in alte Gewohnheiten abrutschte. Jahre der Therapie, die versuchten, seine schlimmsten Seiten zurückzuhalten. Ich sagte ihm, dass ich die Worte »Ich vergebe dir« sagen könne, aber dass es nichts bedeuten würde. Er musste gestehen, was er getan hatte, nicht nur mir, sondern allen. Er sagte mir, dass er es nicht tun könne. Es stünde zu viel auf dem Spiel, sein Geschäft, seine Familie. Er könne es sich nicht leisten, das zu ruinieren. Ich legte auf. Es war offensichtlich, dass er sich nie wirklich verändert hatte. Vergebung zu erbitten, ohne etwas zu ändern, ist eines der selbstsüchtigsten Dinge, die ein Mensch tun kann. Er rief nach diesem Gespräch noch ein paar Mal an, aber ich antwortete nie. Nach dem 5. Anruf änderte ich meine Nummer. Ich erzählte Natalie nichts von meiner Begegnung mit Zack. Rückblickend ist dies eines meiner größten Bedauern. Ein paar Monate vergingen, als ich einen unerwarteten Anruf von meinem Vater erhielt. Er war sehr aufgebracht und sagte mir, dass Zack ihn angerufen und alles gestanden hatte. Er versuchte sich zu entschuldigen, dass er mir nicht geglaubt hatte. Ich legte mitten im Satz auf. Ich erinnere mich, wie ich eine ganze Weile dort stand, wirklich geschockt, dass Zack tatsächlich gestanden hatte. Einige andere versuchten in der darauffolgenden Woche, mich zu erreichen. Zack muss wohl jeden einzelnen Menschen kontaktiert haben, der irgendwie involviert war. Ich ignorierte sie alle. Die einzige Person, um die ich mir jetzt Sorgen machte, war Zack. Meine Neugier wuchs, als ich seinen Namen noch einmal online recherchierte. Seitdem er gestanden hatte, schien sein ganzes Leben auseinanderzufallen. Seine Ehe stand kurz vor der Scheidung. Sein Geschäft stand kurz vor dem Bankrott. Ein Teil von mir fühlte sich schlecht für ihn, aber ich muss zugeben, der andere Teil von mir fühlte sich zufrieden. Ein Teil von mir wollte, dass sein Leben noch schlimmer wird. Trotz meiner schlechtesten Instinkte erfüllte Zack meine Bedingungen. Ich entschloss mich, noch ein paar Wochen zu warten, bevor ich ihn anrief und ihm vergab. Es fühlte sich alles surreal an. Einige Wochen vergingen und ich rief Zack nie an. Es war mir egal. Zu wissen, dass sein Leben ruiniert war, machte mich besser fühlen. Ich fühlte mich nie glücklicher. Ich wusste, dass es nicht gesund war, aber es tat gut, es ihm heimzuzahlen. Vielleicht war ich doch nicht so ein guter Mensch. Natalie erfuhr bald von Zack. Sie war wütend, dass ich sie angelogen hatte, verständlicherweise. Sie sagte, ich sollte ihm wahrscheinlich vergeben. Schließlich hatte er gestanden. Sie meinte, Vergebung sei der einzige Weg, wirklich von diesem Albtraum weiterzukommen. Ich wusste, dass sie wahrscheinlich recht hatte, aber ich war noch nicht bereit. Ich brauchte mehr Zeit. Wir haben das noch immer nicht geklärt, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Rückblickend hat Zack nie an Vergebung interessiert. Er wollte nur der Schuld entkommen. 3 Monate später. Ich kam von der Arbeit nach Hause und fand Natalie am Esstisch. Es war seltsam, weil sie normalerweise erst um 8 zu Hause war. Sie saß gebeugt da, den Kopf nach unten. Dann trat ich in etwas. Frühstücksflocken überall auf dem Boden. Ich griff nach ihren Schultern und drehte sie um. Wir neigen dazu, Erinnerungen während traumatischer Erlebnisse zu verzerren. Für ein paar Sekunden dachte ich, jemand hätte sie durch eine Puppe ersetzt. Vielleicht war es nur ein schrecklicher Scherz. Ich weiß, wie lächerlich das klingt, aber für mindestens 10 Sekunden fühlte es sich real an. Dann riss ich mich zusammen, prüfte ihren Atem. Nichts. Ihren Puls. Nichts. Die Sanitäter erklärten sie für tot bei der Ankunft. Die Polizei kam natürlich auch und ich war sofort ein Verdächtiger. Ich wollte ihnen fast sagen, dass es Zack war, aber ich hielt mich zurück, wartete auf einen Anwalt. Trotzdem wusste ich noch nicht einmal die Todesursache und meine Gedanken liefen bereits amok. Vielleicht versuchte Zack, mich wieder hereinzulegen. Vielleicht hatte er meine Verlobte getötet und wollte sich rächen, weil ich seine Anrufe ignoriert hatte. Ich lachte über die grausame Absurdität von allem. Gott sei Dank für die modernen forensischen Methoden. Der Tatort war schlampig. Sie nahmen mehrere Proben von Zacks DNA in meinem Haus. Bei der Obduktion von Natalie fanden sie Spuren von Abrin Gift. Sie durchsuchen Zacks Wohnung und fanden Aufzeichnungen, dass er Abrin auf dem Schwarzmarkt gekauft hatte. Sie fanden sogar Tagebucheinträge von ihm, in denen er darüber jammerte, dass ich seinen Anruf nicht zurückgerufen hatte. Dass er sein Leben für meine Vergebung ruiniert hatte und ich ihm nie vergab. Er hatte Angst, dass seine psychopathischen Tendenzen zurückkehren würden. Er kam für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Er wurde für die tödliche Injektion verurteilt. Okay, ich habe in ein paar Dingen die Wahrheit verbogen. Zack und ich sind uns nicht zufällig begegnet. Ich hatte ihn jahrelang gestalkt, ihn studiert. Zuerst wollte ich, dass er alles gesteht. Ich wollte, dass jeder weiß, dass ich nicht das Monster war, für das er mich gehalten hatte. Nachdem er gestanden hatte, fühlte ich nichts. Wenn überhaupt, fühlte ich mich schlechter. Das Geständnis war nicht genug. Ich wollte sein Leben ruinieren, genauso wie er meines ruiniert hatte. Ich verbrachte mein ganzes Leben damit, mich auf diesen einen Moment zu fixieren. Nichts anderes zählte, meine Freundschaften, mein Job, sogar Natalie. Ich wollte einen Abschluss. Zack des Mordes zu beschuldigen, war überraschend einfach. Alle Beweise deuteten auf ihn. Monate voller manischer, telefonischer Geständnisse an Menschen aus seiner Vergangenheit, seine gewalttätige Geschichte wurde aus dem Grab geholt. Ich ignorierte seine zunehmend verzweifelten Anrufe. Sogar seine wirren Tagebucheinträge sprachen davon, sich an mir zu rächen, weil ich ihm nicht vergab. Es war einfach genug, seine DNA in meinem Haus zu platzieren, Gift auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Zack wehrte sich kaum gegen die Anklagen im Gericht. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits so emotional zerstört, dass sogar seine eigenen Anwälte ihn drängten, sich schuldig zu bekennen. Die Staatsanwaltschaft hatte alles: Beweise, Zeugenaussagen, Motiv. Ich wünschte, Natalie hätte nicht gehen müssen, aber es war unvermeidlich. Tief im Inneren wusste ich, dass sie mir ohnehin nie geglaubt hatte. Klar, ich konnte mich all die Jahre selbst anlügen, aber ich wusste, dass sie an mir zweifelte. Alle zweifelten immer an mir. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Sicher, ich hätte Zack einfach umbringen können. Aber das war nicht genug. Ich wollte, dass er fühlt, was ich gefühlt hatte. Ich brauchte einen Abschluss. Ich traf Zack eine Woche vor seiner Hinrichtung. Als ich durch das Glas schaute, konnte ich sehen, dass er Angst hatte, einem Ungeheuer gegenüberzustehen, das jemanden, den er liebte, nur aus Trotz umgebracht hatte, um jemandem, den er hasste, Schaden zuzufügen. Er konnte die absurde Extremität meiner Taten nicht ertragen. Er fühlte dasselbe, was ich damals fühlte, nur 10-mal stärker. Er flehte mich an, die Wahrheit zu sagen, flehte mich an, sein Leben zu retten. Seine eigene Familie ignorierte ihn jetzt. Seine eigenen Kinder hielten ihn für ein Monster. Schließlich verwandelte sich sein Flehen in Wut. Er sagte, ich hätte ihn reingelegt, nannte mich einen Psychopathen und sagte, ich sei viel schlimmer, als er je gewesen sei. Ich saß einfach da, hörte zu, wartete, bis er die Luft ausging. Als er endlich aufhörte, sagte ich ihm, er solle mir in die Augen sehen. Schluchzend und mit gerötetem Gesicht sah er auf. Ich vergab ihm. Als ich 11 war, war ich am unteren Ende meiner Klasse, bis die Lehrerin, Frau Henry, mich neben dem neuen Jungen setzen ließ. Thomas und seine Familie waren mitten im Semester in die Stadt gezogen, also tauchte er einfach eines Tages auf. In seiner zweiten Woche versuchte Frau Henry, ihn aus seiner Schale zu locken, indem sie ihn nach seinem Lieblingsfernsehprogramm fragte. »Was ist ein Fernsehprogramm?« antwortete er. Das brachte ein Lachen. Klar, er tat so, als ob er dumm wäre, um sie hinters Licht zu führen. Jeder dachte, er würde der nächste Klassenclown werden, aber stattdessen sprach er selten und glänzte in jedem Fach. Ein paar Mädchen versuchten, sich mit ihm anzufreunden. Sie mochten diesen Children of the Corn-Look, schätze ich, aber sie waren sich einig, dass er ein Spinner war, nachdem sie mit ihm in der Mittagspause gesprochen hatten. Als Schreibtischpartner gingen wir oft aneinander. Viel. Weil ich Linkshänder war, stießen unsere Ellbogen immer zusammen, wenn wir schrieben, und er wurde richtig sauer, wenn ich ihn nach einem Bleistift fragte. Also tat ich das natürlich so oft wie möglich. Jedes Mal, wenn ich Frau Henry bat, uns zu trennen, schaute sie mich nur abschätzig an und sagte, »Ryan, es wird Zeiten im Leben geben, in denen du mit Menschen Zeit verbringen musst, die du nicht magst. Gewöhn dich dran.« Eines Tages, als ich mit einer schwierigen Matheprüfung zu kämpfen hatte, bot Thomas an, mir zu helfen. Ich schätze, er war früh fertig und ihm war langweilig. Es war mein erstes A. Ohne dass wir es jemals abgesprochen hätten, begann er, mir bei den Hausaufgaben und schwierigen Aufgaben zu helfen. Und bald verbesserten sich meine Noten so sehr, dass meine Mutter mir eine Menge Pokémon-Karten als Belohnung kaufte. Ich bot Thomas einige der Karten an, die ich schon hatte, aber er wusste nicht einmal, was ein Pokémons war. Dann, eines Tages, fragte er ganz unerwartet, ob ich bei ihm übernachten würde. »Vater will dich wirklich treffen«, sagte er. Warum wussten seine Eltern überhaupt, wer ich war? Wir saßen zusammen, klar, aber er wusste so wenig über Popkultur, dass es wie das Kauen von Kautabak war, ein Gespräch zu führen. Trotzdem wollte ich ihm für seine Hilfe danken, und meine Mutter hatte keine Einwände, also packte ich an diesem Freitag ein paar Klamotten und fuhr mit dem Fahrrad zu ihm. Ich fuhr mehrere kurze Straßen entlang, die von Wäldern gesäumt waren, an einem Bahnhof vorbei, in Richtung des Stadtrands. Thomas' zweistöckiges Haus stand am Ende einer langen Auffahrt, die so steil war, dass ich vom Fahrrad steigen und den Großteil des Weges schieben musste, und alle Fenster waren entweder vernagelt oder die Vorhänge waren zugezogen. Es wurde gruselig, sobald ich ankam. Thomas und seine Eltern warteten geduldig, um mich zu begrüßen. Jeder grinste, als wären sie auf einem Zahnpasta-Werbeplakat. Alle hatten gleiches blondes Haar und trugen schlichte Brauntöne, grau und weiß. Ein großer Mann stellte sie mir als die Donovans vor. Mein vorpubertäres Gehirn kategorisierte ihn und seine Frau als alt. Aber rückblickend muss es einen Altersunterschied von 20 Jahren gegeben haben. Herr Donovan brachte mein Fahrrad in die Garage, während Thomas und ich seiner Mutter ins Haus folgten. Etwas stimmte nicht mit dem Haus, es wirkte zu steril. Kein Unordnung, keine Spielzeuge verstreut. Außerdem war die antike Möbel älter als meine Großeltern. In jedem Raum waren Tücher über Objekte gehängt, die an den verzierten Wänden montiert waren, und Mrs. Donovan machte einen Punkt daraus, mir zu sagen, dass das Berühren der Tücher strengstens verboten ist. Sie führte uns in ein Wohnzimmer, das mit Kruzifixen, Kruzifixen und noch mehr Kruzifixen dekoriert war, in unterschiedlichen Größen. Wir knieten uns auf einen bunten Teppich und saßen uns gegenüber. Das einzige Geräusch war das Ticken einer Standuhr. Schließlich kam Herr Donovan zu uns und sprach ein Gebet für die üblichen Dinge. Gute Gesundheit, gesegnetes Wetter. Obwohl ich mit meinen Großeltern in die protestantische Kirche gegangen war, konnte ich nicht herausfinden, welche Religion wir hier eigentlich praktizierten. Er hielt sich offensichtlich für einen spirituellen Führer und widmete viel Zeit den blinden Sündern, die am Tag des jüngsten Gerichts schnelle Vergeltung erfahren würden. Erst als er eine Minute heilige Stille forderte, hörte ich eine tiefe, zittrige Stimme. Ich konzentrierte mich und blendete das Ticken der Uhr aus. Es gab gedämpfte Schluchzer. Irgendwo im Raum. Ich spähte mit meinem linken Auge. Niemand sah uns an, obwohl das ständige Grinsen der Familie mich schaudern ließ. Ich blickte mich im Raum um. Wir waren allein. Als ich mich wieder zum Kreis umdrehte, starrte Thomas' Mutter mich direkt an. Ihr Lächeln spaltete praktisch ihr Gesicht. Schnell schloss ich die Augen und war bereits voller Angst, nach Hause zu gehen. Die Stille schien ewig zu dauern. Schließlich klatschte der spirituelle Führer in die Hände und sagte, wir sollten nach draußen gehen und ein Ballspiel machen. Auf dem Weg aus dem Raum lauschte ich nach weiteren Schreien, aber der Klang war abgeklungen. Ich dachte, meine Fantasie hatte mit mir durchgegangen. Während Thomas und ich einen Lederball im hohen Gras hin und her warfen, beobachtete sein Vater von einem groben Deckbereich aus, wie ein Strahlemann. Wie in der Schule warf Thomas mit der rechten Hand, während ich die linke bevorzugte. Wir versuchten uns immer wieder schlechte Würfe zuzuspielen, in dem Versuch, den anderen eine Fangaktion zu misslingen. Es war alles im guten Spaß, trotzdem. Thomas benahm sich noch seltsamer als in der Schule. Abgesehen von seinen Eltern schien er wenigstens an Themen wie Fernsehen interessiert, aber jetzt sprach er ausschließlich über biblische Geschichten und rezitierte seine Lieblingsverse. Ich wich seinen Fragen zu meiner Spiritualität so gut es ging aus. Mein Arm tat weh, als Mrs. Donovan uns zum Abendessen rief. In der Küche versammelten wir uns um den Tisch und dann brachte sie eine Metallpfanne herein und servierte 5 entbeinte Hähnchenbrustfilets, die in klumpiger Soße und Dosenpfirsichen schwammen. Bevor wir aßen, verknüpfte jeder die Arme für ein weiteres Gebet. Und ein Teil von mir wünschte sich, das Ritual würde nie enden, denn dann müssten wir das Essen hinunterschlucken. Ein schweres Schweigen legte sich über den Raum. Dann begann das Weinen wieder, näher als zuvor. Es klang wie ein Kind, und ihre Stimme hatte einen panischen Klang. Wenn es nicht die Bedrohung einer weiteren bösen Miene von Thomas' Mutter gewesen wäre, hätte ich vielleicht nachgesehen. Während das Gebet weiterging, wurde das Weinen hysterischer, bis schließlich etwas gegen die Wand hinter mir klapperte. Die Stimme von Herrn Donovan wurde nun laut, dröhnend, und übertönte das Geräusch. Ich weiß nicht, was mich mehr erschreckte, aber auf jeden Fall bekam ich Gänsehaut. Die Predigt endete 5 Minuten später, und wir saßen schweigend da, bis der Hausherr sagte: Amen. Ich überprüfte die Ecken auf schluchzende Kinder, fand jedoch nur noch mehr Tücher. Was war das? Ein CD-Player? Meine Fantasie? Das ungekochte Hähnchen ließ mich würgen. Ich wollte keine Probleme machen, also schob ich die schimmeligen Pfirsiche beiseite und verteilte das Essen auf dem Teller, sodass es so aussah, als hätte ich mehr gegessen, als ich tatsächlich hatte. Es gab Schokoladenkuchen zum Nachtisch, aber Thomas' Mutter ging herum und schnitt uns allen ein Stück auf die Teller, die immer noch mit Hähnchen und Soße bedeckt waren. Zu diesem Zeitpunkt knurrte mein Magen, also verschlang ich eine obere Schicht des Kuchens, die mit nichts anderem in Kontakt gekommen war. Ich wollte gehen. Ich stellte mir vor, Bauchschmerzen zu haben und bat sie, meine Mutter anzurufen, damit sie mich abholen könnte. Thomas' Vater zog eine Augenbraue hoch. Kein Grund. Wir haben ein spezielles Heilmittel. Er sagte der Familie, sie sollten für meine Gesundheit beten und führte mich aus dem Raum. Die Haustür war auf meiner linken Seite und für einen Moment überlegte ich, einfach loszulaufen. Aber in dem Moment legte sich die Hand von Mr. Donovan fest auf meine Schulter. Sein Lächeln wankte nie, aber etwas in seinen Augen ließ mir eine Gänsehaut über den Rücken laufen. Es fühlte sich wie eine drohende Andeutung an. Also ließ ich ihn mich in ein altes Badezimmer führen. Ein Schrank war über dem Waschbecken und die Badewanne war schon voll. Eine dicke Schicht Schmutz plus ein paar tote Fliegen schwamm an der Oberfläche. Mr. Donovan goss etwas in das trübe Wasser, vielleicht Salz, und befahl mir, mein T-Shirt auszuziehen, damit ich meinen Oberkörper darin eintauchen konnte. Ich sagte ihm, dass ich eine wundersame Genesung erlebt hatte. Ah, die Kraft des Gebets, sagte er und grinste so breit, dass ich die Backenzähne zählen konnte. Danach kündigte er an, dass es Zeit fürs Bett sei, obwohl es noch nicht einmal dunkel war. Oben, am weitesten Ende des Flurs, war ein riesiges Objekt, das die gesamte Breite beider Wände einnahm und mit einem weiteren Tuch bedeckt war. Er brachte mich in Thomas' Zimmer, das noch eintöniger und lebloser war als der Rest des Hauses. Ein Queen-Size-Bett, ein kleiner Schrank und ein einzelner Holzstuhl, der in der Ecke stand. Wir sollten das Bett teilen, aber nur nach einer weiteren Runde Gebet. Dann war um 9 Uhr das Licht aus. Allein mit meinem Freund drehte ich mich um und fragte ihn, welche Religion seine Familie überhaupt praktizierte. Er gab mir die vage Antwort, die möglich war, und als ich nachhakte, wurde er hyperdefensiv. Also sagte ich: Hey, willst du Miss Henry nicht einfach mal richtig ins hässliche Gesicht schlagen? Das brachte ihn zum Lachen. Abgesehen von seinen Eltern wirkte er wieder mehr wie der Thomas aus der Schule. Nicht normal, aber näher als vorher. Wir stritten uns darüber, wer das heißeste Mädchen in der Klasse war, gefolgt von der nervigsten. Ohne es zu wollen, sprach ich eine an, die ihn immer hänselte, und plötzlich schien all die Energie aus meinem neuen Freund zu entweichen. Ich weiß, dass alle denken, ich bin seltsam, seufzte er. Die müssen dich nur so gut kennenlernen wie ich. Dann werden sie schon noch auf dich zukommen. Denkst du? Absolut, er lächelte. Dann nach einer Weile sagte er: Hey, willst du etwas Gruseliges sehen? Ich zeig's dir, wenn du mutig genug bist, um nicht ins Bett zu machen. Ich rollte mit den Augen. Er wollte mich erschrecken, wie bei unserem Ballspiel. Klar, wir müssen warten, bis Mutter und Vater für die Nacht verschwunden sind. Ich fragte immer wieder, was er geplant hatte, aber er antwortete nicht. Er hatte seinen Spaß daran, mich im Dunkeln tappen zu lassen, glaube ich. Er wartete, bis das Haus still wurde, und dann schwang er seine Beine aus dem Bett. »Komm mit!« Im kalten, dunklen Flur schien genug Mondlicht durch die Fenster neben der Treppe, um sich zurechtzufinden. Während wir an mehreren geschlossenen Türen vorbeischlichen, kehrte das Weinen zurück, wurde lauter, je näher wir dem Objekt unter dem schwarzen Tuch kamen. Es war also nicht meine Einbildung. Thomas flüsterte mir zu, »Mach dir keine Sorgen, wenn er dich ansieht, aber achte darauf, schnell wegzusehen. Solange du schnell wegschaust, wirst du in Ordnung sein.« Bevor ich fragen konnte, was das bedeutete, kauerte er sich hin, packte die Ecke des Tuchs und zog es zurück, wobei ein antiker Schrank zum Vorschein kam. Plötzlich wurde das Weinen weniger gedämpft. Ein Spiegelpanel lief entlang des unteren Abschnitts, umgeben von feinen, gargoyle-artigen Schnitzereien. Thomas drückte noch immer das Tuch fest und legte sein linkes Ohr auf den Teppich, während er auf das Glas starrte. »Er ist da. Komm schnell her und schau.« Ich wollte das einfach nur hinter mich bringen. Ich legte mich hin. Einen Moment lang starrte ich auf den reflektierten Flur und fragte mich, warum wir überhaupt hier waren. Aber dann fiel mir eine fehl am Platz wirkende Gestalt auf. Ich redete mir ein, es wäre mein Spiegelbild, doch dann merkte ich, dass ich gar kein Spiegelbild hatte. Ein Junge stand in der Ecke mit dem Rücken zu uns. Seine Schultern zitterten wie bei einem unaufhörlichen Schluchzen. »Siehst du ihn?« fragte Thomas. Ich schluckte. Mein Blut wurde eisig. »Ziemlich cool, oder?« Mein Gehirn suchte verzweifelt nach einer Erklärung. Es war ein Trick. Oder ein fieser Streich. Ich sah hinter mich. Nichts. Nur ein leerer Wandabschnitt. »Er ist nicht da«, sagte Thomas. »Nur im Spiegel.« Als ich zurückschaute, war der Junge viel näher und kauerte auf seiner Seite, Nase an Nase mit mir. Seine Gesichtszüge waren verzerrt, lang und schmal, wie in einem Scherzspiegel, und er hatte einen Schock von blonden Haaren dazu. Seine dünnen Lippen verzogen sich zu einem grotesken Lächeln, als der Junge nach mir griff. Die Spitzen seiner Finger drangen durch das Glas in die Realität. Ich konnte keinen Muskel bewegen, bis sein Gesicht nur noch wenige Zentimeter von meinem entfernt war und sein Atem blies mir wie ein kalter Luftzug ins Gesicht. Ich rutschte zurück. Wenn meine Kehle sich nicht verkrampft hätte, hätte ich geschrien. Schnell ließ Thomas das Tuch fallen, packte mich an der Schulter und zog mich den Flur hinunter. Hinter uns schlug der Schrank hin und her. Seine Scharniere quietschten, der Junge weinte wieder. Jetzt hatte seine Stimme fast einen hysterischen Klang. »Wieder in der Sicherheit seines Zimmers«, presste Thomas sein Ohr an die Tür, bis der Schrank ruhig wurde. »Wir sind gesegnet, dass Vater es nicht gehört hat«, sagte er. »Jetzt schlafen wir. Vater hat gesagt, wir dürfen nicht aufstehen, bevor er uns nicht zum Morgenritual weckt.« Er musste keine Angst gehabt haben von dem, was wir gesehen hatten, denn er schob mich ins Bett und schlief sofort ein. Aber mein Körper hörte nicht auf zu zittern. Was war das für ein Ding im Spiegel? Gab es mehr davon? War das der Grund, warum überall Tücher hingen? Aber warum überhaupt noch Spiegel behalten? Eines war sicher. Ich konnte nicht die Nacht in diesem Haus verbringen. Aber Thomas Vater würde mich niemals gehen lassen. Ich musste verdammt schnell aus diesem Haus verschwinden, ohne gesehen zu werden. Nachdem Thomas Atmung in einen regelmäßigen Rhythmus gefallen war, schwang ich meine Beine aus dem Bett und schlich mich aus dem Zimmer, Richtung Treppe. Aber als ich mich der obersten Stufe näherte, hörte ich laute Schritte. Ich duckte mich hinter die nächstgelegene Tür. Durch den schmalen Spalt sah ich Herrn Donovan vorbeimarschieren, ein rechteckiges Objekt unter dem Arm. Es klingelte unter dem Tuch. Er trug es zu Thomas Zimmer, stöhnte dabei und verschwand durch die Tür. Mein Magen zog sich zusammen. Ich wollte nicht herausfinden, was er vorhatte. Ich rannte vorsichtig, leise, die Treppe hinunter. Meine Hand hielt ich an der Wand, um mich zu orientieren. Die Haustür war verschlossen. Mein Fahrrad stand hoffentlich noch in der Garage, aber wie kam ich von der Landung dorthin? Über meinem Kopf ertönten wütende Rufe. »Er ist weg!« Keine Zeit für Pläne. Ich rannte über das Erdgeschoss, flog von Raum zu Raum. In jedem hörte man Schreie. Und jetzt tanzten die Gegenstände unter den Tüchern an den Wänden, hüpften hin und her. Das weinende Kind klang jetzt verängstigt, als wäre es in Schmerzen. An der Küche vorbei gab es einen engen Hauswirtschaftsraum mit einer weiteren Tür. Die Temperatur fiel dramatisch, als ich hindurchstürmte in die Garage. Der Lichtschalter war an der Innenseite der Wand. Ich schaltete ihn ein und dann blinkte eine nackte Glühbirne auf. Überall war Kram verstreut. Autoteile, Leitern, Kisten mit alten Zeitungen. Und mehr Tücher bedeckten verschiedene Spiegel, die alle flatterten und sich drehten. Es gab mehr Schreie, aber nicht nur der Junge. Und für einen Moment hatte ich Angst, mich zu bewegen. Aber dann knallte eine Tür hinter mir zu und ich rannte los. Mein Fahrrad lehnte an der Wand neben dem Ausgang. Der Lenker verheddert sich hartnäckig in einem Weihnachtsbaum. Nach ein paar Ruckeln kam es los und es war wie der Start einer Rube-Goldberg-Maschine. Ein Mob und ein Eimer fielen in eine Stehleiter, die auf den Boden krachte und eine Tasche mit Murmeln quer über den Boden rollen ließ. Und so weiter. Ich packte den Lenker des Fahrrads. Der Ausgang hatte eine dieser alten Klapptüren, bei denen man den Griff drehen musste, um sie zu öffnen. Meine Hände zitterten so stark, dass ich das Fahrrad beiseite stellte und mich nur auf diese Aufgabe konzentrierte. Die Tür drehte sich nach oben. Hinter mir stürmte Thomas' Vater in den Raum und zum ersten Mal hatte er aufgehört zu lächeln. Er jagte mir nach, kämpfte jedoch, sich durch das Minenfeld des Kram zu bewegen. Das Hinterrad meines Fahrrads verhakte sich mit einem Tuch und als ich losrannte, kam es wie ein Zaubertrick, bei dem ein Tischtuch weggezogen wird. Ich hörte den Spiegel zu Boden fallen und zerbrechen. Lachen hallte durch den Raum und als ich über die Schulter zurückblickte, griffen knochendünne Arme aus dem Glas nach Mr. Donovan. Während das Garagenlicht schnell an- und ausging, schrie Herr Donovan: »Ich werde diesen Schrei nie vergessen, solange ich lebe!« Pure Adrenalin brachte mich aus der Garage. Ohne langsamer zu werden, sprintete ich den steilen Weg hinauf und sprang auf das Fahrrad, um den Hügel hinunterzufliegen. Hinter mir schrien sie aus dem Inneren des Hauses. Ich hielt nicht an, um zurückzuschauen. Meine Mutter war nicht erfreut, dass ich so spät nach Hause radelte, aber ich erzählte ihr eine Ausrede, dass Thomas' Familie krank geworden sei und wir schnell gehen mussten. Also ließ sie es durchgehen. Ich wusste, dass sie meiner Geschichte nie glauben würde. Ich versuchte, eine Krankheit vorzutäuschen, um nicht zur Schule zu gehen, weil ich so ängstlich war, Thomas wiederzusehen. Aber sie ließ sich nicht darauf ein. Den ganzen Samstag und Sonntag über grübelte ich über das nach, was ich gesehen hatte. Am Montag saß mein Sitznachbar ohne ein einziges Wort zu sagen da. Wir sprachen nie wieder miteinander und wir stießen nicht ein einziges Mal mit den Ellbogen an. Zu meiner großen Erleichterung verkündete Miss Henry am nächsten Tag, dass Thomas' Familie wieder umgezogen war. Ich habe ihn nie wieder gesehen, obwohl ich noch eine Weile Albträume hatte, in denen sein Vater mich wieder ins Haus zog, und sie flackern immer auf, wenn ich einen spiegelverkleideten Schrank sehe.